Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur Glanzparade. Folgennummer weiß ich nicht, was ich aber weiß, ist, dass Thomas Wagner da ist. Schönen guten Abend, grüß dich Thomas.
Hallo Buschi.
Was wir beide feststellen müssen, ein Platz ist komplett verwaist, Timo.
Wahnsinn, ne?
Es hat einen ordentlichen guten
jetzt,
Grund.
Jetzt können wir es ja sagen, ne? Also er ist Papa geworden.
Ja.
Das Schönste, was es gibt, ne?
Ja, also Gratulation.
Wenn es einer weiß, dann wir beide natürlich, ne?
Ja, du hast drei, ne?
Drei Mädels.
Ich habe zwei Mädels und eine Hündin, Pebbles, die ist übrigens auch vor Ort hier. ja, Timo, alles Liebe und natürlich vor allem Gesundheit, Glück. Aber das kriegt ihr super hin, da bin ich guter Dinge. Wolf Fuß ist nicht da, der ist mit dieser, wie heißt sie? Icon League unterwegs. Da, sag mal, der ist ja richtig Teambesitzer da, ne?
Ja.
Teammanager. Ne?
Ja.
Deshalb ist er immer so hibbelig, ne?
Ja, weil jetzt heute fällt er hin. Ich glaube, sie sind bei 4 Siegen, 3 Niederlagen. Mhm. Heute so hat er gesagt, heute ein ganz entscheidender Spieltag.
Okay, dann drücken wir natürlich da auch die Daumen. Wollen nichtsdestotrotz mit Karacho rein in diese Sendung und da hat sich was getan. Ich hätte fast gesagt Thomas Letsch, aber der ist es natürlich nicht mehr gewesen beim VfL Bochum. Peter Zeidler ist entlassen worden. Für dich erwartungsgemäß. Ich hatte ja auf Gerardo Seoane als erste Trainerentlassung in der Bundesliga getippt. Jetzt hat es Zeidler erwischt. Überraschend?
Bei Seoane nur ganz kurz. Ich war am Samstag da. Das fand ich schon trotzdem imponierend, wie sie es gedreht haben. Hätte ich nicht mehr gedacht. Ja, Zeidler. Ich finde, irgendwie ist das schon auch eine bittere Geschichte ein bisschen, aber auch erwartbar. Du hast nach 7 Spielen einen einzigen Punkt. Die haben jetzt übrigens ein Programm die nächsten 4 Wochen. Hast du das mal gesehen? Bayern, Leverkusen, Leipzig. Frankfurt, Stuttgart.
Nee, Leipzig nicht. Die Großen.
Die Großen im Pokal aus. Hast gegen Kiel 2-0 verspielt und kommst aus einer 2-wöchigen Pause und spielst eine desolate erste Hälfte in Hoffenheim. Also das ist ja auf jeden Fall keine von den Trainerentlassungen, wo du sagst, die hätten ein bisschen mehr Geduld haben müssen.
Nee, ich habe die gehabt in der Konferenz in Hoffenheim, in Sinsheim. Und habe so gedacht, wenn du irgendwo was holen kannst momentan als VfL Bochum, dann vielleicht bei einer Mannschaft aus Hoffenheim, wo ich mir nicht sicher war, sind die jetzt schon so ein bisschen gesettelt, haben in Stuttgart den Punkt geholt, hätten sogar 3 sein können, haben im Europapokal das ganz gut gemacht. Aber bisher natürlich unter den Erwartungen in dieser Saison. Habe ich gedacht, da könnte für den VfL was gehen. Und weißt du, was mich schockiert? Na, schockiert ist übertrieben. Aber gewundert hat, diese berühmt-berüchtigten Tugenden des VfL Bochum. Also wenn spielerisch schon nicht ganz so viel geht, dann gibt's oft die Hölzer. Das war nicht da. Das war überhaupt nicht da. Und das hat mich so ein bisschen erschreckt. Und da habe ich zur Pause hab ich gedacht, könnte sein, dass ich mit Seoane doch nicht richtig liege, dass ich beim VfL Bochum was tun will. Dass es dann so schnell geht, konnte ich natürlich nicht ahnen. Aber was ist da los? Was ist aus dem VfL geworden? Oder ist der Kader am Ende eben wirklich nicht besser als bestenfalls, wenn es super läuft, Platz 15, wenn es normal läuft, 16, 17 oder 18?
Ich finde ein bisschen erschreckend, dass sie aus dieser Euphorie, dieses Wunder gegen Düsseldorf, eigentlich nichts mit in die Saison geholt haben. Auf der anderen Seite, du sprichst den Kader an, Osterhage, Stöger, das sind natürlich schon Leute, dann muss das immer klappen, da kommt dieser De Witt, der hat in Alkmaar sehr gut gespielt, der taucht hier eigentlich völlig ab. Ne? Sie sagen ja, den Bochum, er war nicht beratungsresistent, der hat auch mal das System umgestellt.
Der war sogar ganz beliebt.
Ja, ne? Eigentlich total, der hat auch irgendwie was Neues reingebracht, ist natürlich auch für ihn selber schade. Ne? Kommst du aus der RB-Schule, hat in St. Gallen einen richtig guten Job gemacht, dann erfüllst du den Traum Bundesliga-Trainer.
Mit 62.
Ganz genau.
62.
Und ob jetzt nochmal so viele Chancen kommen, das wage ich dann schon zu bezweifeln.
Mhm. Glaubst du denn, dass es richtig ist, jetzt zu handeln? Ich meine, das erinnert ja an die Geschichte in der Vorsaison. Da hatten sie, glaube ich, da waren es noch mehr Spieltage, wo sie erst einen Punkt hatten.
Nee, ne? Es war ganz genau, vor 2 Jahren war es, als Thomas Reis gestartet ist, mit, glaube ich, 0-6. Und dann kam Heiko Butcher, der ja immer eigentlich noch Rolle spielt.
Das war 2 Jahre her.
Genau. Und dann kam Thomas Letsch, der hat sie gerettet und war dann in der zweiten Saison auf einem richtig guten Weg. Und am Ende, aber der hat zum Beispiel gezeigt, der kam ja auch aus der RB-Schule, dass das schon auch funktionieren kann. Ne? Aber was mich so ein bisschen wundert, die spielen jetzt 4 Jahre Bundesliga und so Substanz mal aufbauen, dass du sagst, du bist dann irgendwann mal mittelfristig ein Kandidat fürs untere Mittelfeld, das wird für solche Vereine immer schwieriger.
Ja, vor allem schaffen sie es auch nicht und das hat man ja immer gesagt beim VfL und hat man auch dem VfL Bochum immer zugeschrieben, dass das nicht so ein ganz großes Haifischbecken ist, dass man auf Konstanz setzen möchte, dass man auch mal gemeinsam durch schwierigere Zeiten geht. Wenn man da aber jetzt die letzten 2-3 Jahre nimmt, dann hat man die Geduld nicht bewiesen. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen.
Und dann hieß es es zum Ende der vergangenen Saison, ja, Heiko Butscher, der hat so gerade die noch in die Relegation rein. Vielleicht ist das wie immer früher das natürliche Habitat von Bochum um den Strich rum. Und du hast es gerade gesagt, Kiel, ja, das scheint die Kragenweite zu sein. Pauli hat schon 3 Punkte mehr. Und ob dann von oben Mainz oder Augsburg sowas reinrutscht, weiß ich auch nicht.
Mainz never ever.
Ich glaube
es eigentlich auch nicht. Mainz never ever. Augsburg, glaube ich, wird es zu Hause richten, vermute ich mal ganz stark. Ich sehe tatsächlich keinen. Manche haben ja gesagt, oh, Hoffenheim, das kann eng werden. Guck dir mal den Kader von Hoffenheim an. Der ist zu gut normal.
Und da muss man auch echt mal Matarazzo. Ich meine, ja, ich bin jetzt keiner, der sich immer auf Hoffenheim stürzt. Das ist jetzt nichts, was mich so groß interessiert. Aber wie der mit den ganzen Unruhen da umgeht, ja, vor allen Dingen auch international, junge Spieler wie Bischoff, der ja überragend war, ne, das kann ich mir auch niemals vorstellen. Also da muss dann schon wirklich was passieren, dass es jetzt im ganzen Verein total knallt, dass auch der Trainer rausfliegt. Aber ich glaube schon, das sind unten die 3 Mannschaften eigentlich.
Ja, und wenn du mal, was brauchst du, nochmal, der Anspruch von Hoffenheim ist was ganz anderes, als nur die Klasse zu halten. Aber was brauchst du, um da unten vielleicht wirklich nicht die großen Probleme zu kriegen? Eine gewisse defensive Stabilität, da hapert so ein bisschen bei Hoffenheim. Aber vorne, jetzt nimm mal Kiel, jetzt nimm mal St. Pauli, jetzt nimm mal Bochum und jetzt nimm auch mal den FC Augsburg und guck, ob du jemanden von der Kragenweite eines André Kramaric findest.
Das ist gar keinen Fall. Das war ein Spieler, der hätte auch in internationalen Spitzenclub spielen können. Aber er hat ja mal gesagt, lieber der König hier, als vielleicht einer unter vielen. Ne?
Ja. Der hätte übrigens 4 bis 5 Hütten machen müssen.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Ich habe doch das Gefühl, der wird gar nicht älter irgendwie.
Ja, ist so ein Schlitzohr.
Ja,
ist genau. Ein Schlitzohr. Wie gesagt, widerspricht jetzt ein bisschen dem, was am Samstag passiert ist. Also einmal läuft er frei auf einen Bochumer Keeper zu, einmal schießt dann an die Latte, einmal schießt dann 10 Zentimeter am Kasten vorbei. Einen macht er, aber das ist schon so eine Art Lebensversicherung. Und ich glaube auch übrigens, dass Hoffenheim am Ende so um 9 bis 12 einläuft in der Tabelle. Ich glaube wirklich, dass die, wenn da jetzt Ruhe einkehrt. Kennst du übrigens diesen Andreas Schicker, den neuen sportlichen Leiter?
Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nur, dass Sturm wahnsinnig guten Job macht, weil mein Freund Thomas Kraus ist Co-Trainer bei Robert Klaus bei Rapid Wien. Und er hat mir immer mal erzählt.
Wo du alles und
ich kannte da mal eine kleine in Wien. Nein. aber der hat mir immer schon gesagt, die machen halt eine wahnsinnig gute Einkaufspolitik und die sind ja drauf und dran, wirklich RB Salzburg so ein bisschen den Rang abzulaufen. Ne?
Ja, ja.
Ich meine, der hat sich ja jetzt auch was ausgesucht, da gibt es dann schon Fanproteste vor deinem ersten Spiel da, aber ich glaube, die haben ja auch schon mit Alex Rosen, hat auch eine gute Einkaufspolitik gemacht. Ja. Man weiß ja nie, was im Hintergrund mit Wittmann und Hopp dann so ist, aber ich glaube, das ist ein guter Mann, der Schicke.
Das ist wohl die Nähe, die ihm einige übel nehmen, ne, zur Spielerberatungsagentur von Roger Wittmann. Ich habe einen sehr, sehr interessanten Beitrag, überraschenderweise hier bei Sky gesehen, am letzten Samstag. Und da ist Schicker einem ein bisschen näher gebracht worden. Und ich sag dir jetzt mal was, sorry an alle Hardcore-Hoffenheim-Fans. Vom Gefühl passt der gar nicht nach Hoffenheim. Ein ganz geerdeter Typ, der auf einer Berghütte im Wald irgendwie mit seinen Hühnern zur Ruhe und runterkommt. Ein super Kerl, Sturm Graz, hat da wirklich einen herausragenden Job gemacht. Steht übrigens auch dazu, hat immer gesagt, naja, wir machen das so, wir holen gute Spieler, machen die noch besser und verkaufen die für teuer Geld. Das muss er in Hoffenheim im Zweifel gar nicht unbedingt machen. Ein Riesentyp. Also erstmal so, weißt du, mir geht's immer darum, ich will auch Leute so von der Menschlichkeit her fassen können, packen können. Riesentyp. Und dann hat er ja gleich irgendwie, das fand ich so daneben, da gab es doch irgendwelche Plakate, wir brauchen keine Böller, weil er sich mal als Spieler noch bei einem, ich glaube, Silvesterfeuerwerk eine Hand weggesprengt hat mit dem Böller.
Ja.
Das ist dumm und scheiße, aber vor allem für ihn eher tragisch.
Ja, ja,
und dann gibt's da irgendwelche Banner, wir brauchen keine Böllerer oder so. Sowas verstehe ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, dass die mit dem noch ganz viel Spaß haben können, weil ich den für einen wirklich guten halte. Im Übrigen wird er sich an seinen Worten messen lassen müssen. sofort gesagt, Matarazzo ist ein Guter.
Ja.
Der bleibt hier im Amt.
Ja.
Ich hätte ihn erstmal nachgeschoben.
Ja.
Aber finde ich richtig gut, dass der gleich sagt, so Freunde, hier jetzt, ich suche keine Ausreden oder so, sondern Trainer bleibt. Ich finde, das ist ein guter Typ.
Finde ich auch, bin ich vollkommen bei dir. Elfmeter in Leverkusen.
Was ist das denn für ein Übergang?
Den hau ich dir jetzt einfach direkt rein.
Du hast doch, weißt, ich müsste das den Leuten mal zeigen. Wir haben natürlich, da wir hier ohne Timo agieren, haben wir nur einen Ablaufplan auf unseren Handys. Und da steht, hier steht übrigens das Thema Letsch aus in Bochum. Ne? Ja. Das ist natürlich Zeitler aus in Bochum.
Gut, aber gut, wenn du gerade Papa geworden bist. Ne?
Ja, und vor allem, dass wir das korrigieren, ist klar. Logisch. Und dann steht als nächstes Thema ewiges Schiri-Thema. Und wie du da einfach, aber aus der kalten Hose, zack. Ja.
Ich habe jetzt wie Timo hätte dann gedacht, okay, wir wechseln jetzt mal das Thema.
Du meinst die Szene Tah gegen Ekitike?
Ja.
Ja, wer selbst mal Sport gemacht hat, das muss noch nicht mal Fußball sein, der kann sich in etwa vorstellen oder sogar nachempfinden, wenn du aus der Bewegung hoch ist, also wenn du springst und bekommst einen Schubser, Schlag, Stoß ins Kreuz, ob oben oder unten, fast egal, unten noch schlimmer, dann hat das einen extremen Einfluss auf das, was du noch in der Lage bist zu tun. Und das ist für mich dann tatsächlich, ist damit, es ist ein Elfmeter. Weil ich glaube, Ekitike hätte zumindest eine sehr gute Chance gehabt, den Ball reinzuköpfen.
Ja.
Aber die Leverkusener waren überraschenderweise alle vollkommen davon überzeugt, es war gar nichts.
Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil oft sagst du ja dann so, naja, also das war schon Grenzbereich und wir hätten uns nicht beschweren dürfen. Ja, die waren ganz vehement, das ist ein Körperspiel und ich bin total bei dir, weil diese Bewegung, es ist ja jetzt kein Kopfball, in den du so reinläufst, sondern du musst ja praktisch ein bisschen ausholen, weil der Ball so komisch springt.
Genau.
Und in dem Moment kommst du ja nicht mehr so hinter den Ball, sondern nur so ein bisschen seitlich und Tah versucht ja gar nicht mehr an den Ball ranzukommen. Genau. Ne? Und das ist für mich dann schon der ganz klare Parameter, dass ich sage, das ist ein Elfmeter und ich finde es schon erstaunlich, wenn das ganze Spiel wird gecheckt und da wird nicht gecheckt. Ich muss auch sagen, ich habe Felix Brüch vor 3 oder 4 Wochen beim Spiel Gladbach gegen Stuttgart, da kam er ja zurück.
Also erstmal, der war ja lange verletzt.
Genau, ne? Kreuzbandriss, da sage ich erstmal riesen Respekt, da zurückzukommen. Aber der hat mir nachher wirklich gesagt, Mensch, das ist auch eine Sache, du musst dann auch an die Fitness wieder rankommen und ich fand, das war am Samstag eine der schwächsten Leistungen seiner Karriere. Das darf man dann, ich schätze ihn total, ist auch ein total umgänglicher Typ. Und ich glaube.
Topmöller
oder nee, Krösche?
Nee, ich überlege gerade, wer sich auch sehr, sehr extrem zum Schiedsrichter geäußert hat. Mach mal weiter.
Vielleicht fällt es dir ja noch ein. Ja, ja. Ich finde, dass. Also ich habe höchsten Respekt davor. Patrick Ittrich hat ja auch gesagt, wenn man verletzt ist, wie lange man da wieder braucht, zurückzukommen und sowas. Entschuldigung. Ich glaube, dass Brüch auf gar keinen Fall auf der Höhe am Samstag war. Leider.
Topmöller hat gesagt, er schätzt Felix Brüch extrem. Ja. Aber das wäre eine unfassbar schlechte Leistung. Hat er so ins Mikrofon gesagt. Das war's.
Ganz genau. Und ich komme immer wieder auf die Idee, ich glaube, das Tempo heute ist so hoch, das schafft einer allein gar nicht mehr. Guck mal, Basketball, Eishockey, Handball, immer 2 Hauptschiedsrichter. Warum gibt es sowas nicht im Fußball?
Ja, können wir vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen. Jetzt wird ja auch überlegt, ob es helfen würde, wenn es ein Profi-Schiedsrichter wäre. Das würde das nicht klären, was du gerade angesprochen hast. Was mich wirklich nervt mittlerweile, ich komme nicht mehr drauf klar, wann greift der VAR ein oder nicht. Und es schafft auch niemand, auch nicht Knut Kircher. Keiner schafft mir zu erklären, wie es umgesetzt wird. Weil, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, dann geht er raus. Dann können Sie jetzt sagen, war keine klare Fehlentscheidung. Dann gibt's andere Sachen, wo du sagst, ja, das ist aber auch keine klare Fehlentscheidung. Am Wochenende 3 oder 4 Stück übrigens. Auch keine klare Fehlentscheidung. Allein, wie er da positioniert ist, und so deutlich ist das nicht, keine klare Fehlentscheidung. Wann wird wirklich eingeschritten? Es ist am Ende doch wieder nur diese Geschichte, ob es der vierte Offizielle da gerade nämlich in dem Moment so empfindet. Ob der sagt, für mich ist das ein glasklarer, nur dann wird es ja funktionieren. Für mich ist das ein glasklarer Elfer. Also muss ich dem Felix Bescheid geben, hey.
Ganz genau. So. Und ich war am Anfang ein klarer Befürworter für den VAR, weil ich gedacht habe, es wird wirklich gerechter. Ich glaube auch, dass wenn du alle Sachen zusammenlegst, da werden ja 70-80% der klaren Sachen, die werden ja schon so durchgewunken, da redet ja keiner drüber. Aber ich glaube, was wir alle nicht verstehen, ist, warum trotz Kamera immer noch so viele Sachen im Graubereich sind und du sprichst ein Ding an. Also eine klare Fehlentscheidung ist für mich, wenn die Entscheidung, die getroffen wurde, zu 0-10% richtig ist. Das ist eine klare Fehlentscheidung. Jetzt bist du bei 30% ist das noch eine klare Fehlentscheidung? Ja. Oder sagt dann der Schiri, ich mach's erstmal nicht, weil sich der ja aus Deutz eh bei mir meldet. Und da werden auch Zuständigkeiten verschoben. Der Schiedsrichter ist irgendwann gar nicht mehr der Herrscher am Platz. Und am Ende muss ich dann auch sagen, ich habe auch immer gesagt, für das Challenge-System, ich kann es auch irgendwann echt als Zuschauer selber, du freust dich gar nicht mehr, weil du denkst, hat da einer 37 Sekunden vor irgendwo in der Eckfahne falsch gegrätscht? Und damit wird der VAR leider ins Gegenteil verkehrt.
Würdest du ihn abschaffen? Glaubst du, dass er zu modifizieren ist, dass man sagt, meinetwegen mit einer Challenge, und es spricht ja übrigens nichts dagegen, abseits immer weiterhin zu kontrollieren. Genau. Ne? Ist das so eine Richtung?
Abseits, wenn der Platz wirklich als Matrix durchmessen ist, weil da war ja früher immer dieses, wer legt das Ding da an? Und ansonsten zwei Challenge pro Halbzeit und dann, glaube ich, wird sich das auch eindämmen.
Ich hatte auch in meinem Konferenzspiel Hoffenheim gegen Bochum wieder so eine Geschichte, dieses Deliberate Play.
Ja.
Wann wird wo eine Linie angelegt? Da war ein Pass, glaube ich, von Kramaric auf einen Hoffenheimer nach rechts draußen, der dann den Ball reinspielt zum Torerfolg, also querlegt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, legst du bei dem Pass die Linie an, obwohl ein Bochumer Abwehrspieler dann noch deutlich später die Richtung des Balles verändert und den Ball auch deutlich erkennbar spielt. Da es aber kein bewusstes Spielen des Balles ist, zählt der Zeitpunkt des Abspiels von Kramaric. Und das ist wirklich total verwirrend, ne? Weil du denkst, wieso wird denn jetzt die Linie schon angelegt? Der Ordetz war es, glaube ich, vom VfL Bochum, spielt den Ball doch noch. Aber es ist tatsächlich richtig, ne? Weil es kein kontrolliertes Spielen war, gilt der Moment, wo Kramaric den Ball spielt, haben wir auch wieder minutenlang hin und her geguckt.
Und dann noch die Frage mit dem, ist das eine kontrollierte Abwehraktion oder ist es keine kontrollierte? Dann war am Freitagabend bei Dortmund gegen St. Pauli, da haben sie dann angeblich den Impuls gemessen, wann der Ball den Fuß verlässt. Dann sagt Plessin, das kann man doch gar nicht ganz genau. Und Wahnsinn. Da hat er natürlich auch nicht ganz unrecht. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, weißt du, jetzt sagen auch wieder Leute, ja, wenn der 3 Millimeter im Abseits steht, dann kannst du das doch nicht pfeifen. Da sage ich aber, ja, irgendwo musst du ja eine Grenze ziehen. Und wenn es 3 Millimeter sind, dann sind's. Früher hat man gesagt, im Zweifel für den Angreifer, da gab es das technische
Hilfsmittel aber nicht. Nein, das muss technisch, also das ist das, darauf möchte ich mich dann verlassen können.
Ja, genau.
Das muss technisch 100% safe sein. Dann bin ich auf jeden Fall immer dafür, weil da haben sich schon Dramen abgespielt, ob ein Treffer zählt oder nicht, was da für Geschichten dranhängen. Das finde ich in Ordnung. Aber bei diesen Elfmeter-Entscheidungen, vielleicht, also spätestens seit der Geschichte mit Arnold etc. und Karazor, auch bei Platzverweisen. Ich weiß nicht, ob ich nicht wieder zurück dahin gehen würde, dass ich sagen würde, es sind Fehlentscheidungen dabei, die haben wir aber jetzt auch. Lass wieder den Schiedsrichter einfach Chef im Ring, Chef auf dem Platz sein. Den Ausnahmen.
Ich glaube, es würde ihn auch stärken wieder.
Ja. Und meinetwegen pro Halbzeit ein oder zwei Challenges pro Trainer, eine pro Trainer.
Ja.
Aber so ist das, und das, was du sagst, finde ich übrigens auch, ne, dass du, es ist ja auch als Kommentator in der Konferenz, ich warte schon immer 5 bis 10 Sekunden, bis ich Tor inrufe.
Ja.
Weil ich erstmal genau gucke, oh, ist noch, kann ich direkt sagen, komm, ab in die Tonne damit, war da wieder was, war da wieder was. Es nimmt so viel Authentizität vom Fußball, finde ich.
Und ich war gestern Abend auf der ausverkauften Alm Bielefeld gegen Osnabrück. Das war fantastisch, die Atmosphäre. Und bei den Toren wird gejubelt. Da guckst du nur schnell auf den Schiri, hat er den Arm hoch. Und es ist wirklich, es geht was verloren. Das muss man leider sagen.
Ja, also da muss eine Verbesserung in irgendeiner Form her. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen will, abschaffen wieder, aber eine Verbesserung. Aber gut, dann könnten wir auch über Verbesserungen der Handspielregelung reden etc. Das lassen wir aber an dieser Stelle und das ist eine Überleitung. Wir kommen nämlich weiter zu jemandem, der mit dem Fuß in erster Linie spielt. Und der Topspiel-Kommentator ist heute nicht da, aber Harry Kane hat mit dem Fuß 3-mal getroffen beim 4-0 der Bayern gegen den VfB Stuttgart. Ich habe es mir tatsächlich, ich schaue mir nicht allzu viele Topspiele an, habe samstags abends oft anderes zu tun, aber das habe ich mir in Ruhe angeschaut und habe 45 Minuten gedacht, ach, ja, mal gucken, vielleicht bringen sie die Bayern so auch wieder in so eine Situation, wie es Aston Villa geschafft hat, wie es Leverkusen geschafft hat. Und dann ist die Hose aufgegangen. Im wahrsten Sinne, jetzt lach nicht so, also der Knopf ist aufgegangen, so. Die zweite Halbzeit von Bayern München hat mir richtig gut gefallen. Lass mich nur eins vorweg schicken, Thomas, weil ich möchte, dass ich das sage und nicht du, weil ich mir sicher bin, dir ist das auch aufgefallen. Weißt du, was für mich ein ganz wichtiger Punkt war? Dass er kaum aufgefallen ist, Palinha ist in der 6. für Pavlovic gekommen. Das finde ich ein gutes Zeichen für die Bayern, weil es ist in keiner Weise aufgefallen, dass da jemand für einen Shootingstar der Bayern reingekommen ist, wo schon einige wieder gezweifelt haben, brauchen wir den überhaupt? Das fand ich schon mal gut. Und vorne, wie gesagt, Harry Kane, das war natürlich, war der erste haltbar?
Also ich sag mal so, das ist kein Torwartfehler und ich sag auch nicht, dass er ihn haben muss, aber ich finde, er ist auch nicht ganz unhaltbar. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe genau, was du meinst. Das ist das, wo Torhüter wahrscheinlich sagen, an einem guten Tag hält man den. Der springt allerdings zweimal ganz beschissen auf.
Ja. Ne? Und ich glaube, du musst natürlich auch trotzdem noch Nübel zugute halten. Also, dass Kane einen guten Schuss hat, weiß man, aber das ist ja eigentlich keine Position, wo ich direkt damit rechne, ne? Dass der da abzieht. Zu deinem anderen Punkt, ich bin vollkommen bei dir. Palinha haben wir uns ja alle schon ein bisschen gefragt, warum gibst du 60 Millionen aus, wenn du im eigenen Stall einen hast? Jetzt sieht man's, weil Pavlovic wird schon eine Zeit ausfallen.
3 Monate habe ich schon operiert. Schlüsselbein, ne? Bein gebrochen.
Genau. Ja. Und was bei Palinha auffällig ist, er war ja, ich habe ihn in der Premier League ein paar Mal gesehen, eher so die rustikale Note. Das hat ja viele an Martinez erinnert vor 10 Jahren. Mhm. Aber du hast auch gestern in den Kommentaren gehört, Kimmich hat gesagt, ey, der kann aber auch gut Bälle nach vorne verteilen. Mhm. Das muss man übrigens von einem Sechser auf dem Niveau von Bayern München auch erwarten. Also das ist ein gutes Zeichen für die Bayern. Noch ein gutes Zeichen, sie sind nicht nervös geworden. Nachdem das in der Halbzeit, habe ich auch gedacht, kann der VfB da eventuell was machen. Zum VfB kommen wir vielleicht gleich noch. Das ist leider im Moment auch nicht der VfB aus der vergangenen Saison, ne? Ja, machen wir einen Strich drunter. Der Bayern-Kader ist breit. Kompanie hat die Spielfreude gelassen. Das sind auf jeden Fall andere Bayern als im letzten Jahr.
Ja, ich glaube, dass wir alle Kompanie vielleicht sogar noch ein bisschen unterschätzen. Ich habe immer, also dass Tuchel und Nagelsmann zum Beispiel sehr, sehr gute Fußballübungsleiter, Trainer sind. Das hat man vorher gesehen. Das sieht man jetzt auch bei Nagelsmann mit der Nationalmannschaft. Zu Tuchel kommen wir später noch mit den Three Lions. Aber ich habe schon den Eindruck, ich meine, ich hätte das auch hier zu Wolf oder zu dir vor ein paar Wochen schon mal gesagt, die haben wieder Bock auf Fußball spielen. Und sie schaffen es auch, mit Rückschlägen umzugehen. Und du hast überhaupt nicht das Gefühl, wo murrt einer im Moment bei den Bayern? Wo ist ein Murren? Wenn Müller nicht von Anfang an spielt, jetzt kann man sagen, okay, der muss jetzt auch wirklich langsam in seinem Alter, muss das akzeptieren. Okay, aber wenn er gebraucht wird, ist er da, am Wochenende. Sané nach langer Verletzungsgeschichte, klar. Coman, das sind ja alles Geschichten, Goretzka, wo es ganz schnell Unruhe geben kann. Und das kriegt er hin. Fand ich auch toll, auch wenn es spät im Spiel war, Goretzka wieder noch einzuwechseln, ihm das Gefühl zu geben, wir honorieren, dass du dich nicht hängen lässt, dass du im Training immer da bist. Ich finde, er macht das sensationell gut. Und hatten wir nicht auch schon die Diskussion, kann es nicht gefährlich werden mit dem hohen Anlaufen, mit dem extrem aggressiven Pressing? Bisher funktioniert das recht gut. Wir haben die Fälle gesehen, wo es schiefgegangen ist. Mir gefällt das gut. Der hat eine Handschrift, das gefällt mir gut.
Also es ist ja gar keine Frage, dass es optisch, finde ich, deutlich besser aussieht als in den letzten beiden Jahren. Und ich glaube aber trotzdem, dass du natürlich sagen musst, Nagelsmann kam damals, da hatten sie, glaube ich, 10 Meisterschaften gewonnen und es hieß, Junge, du musst hier mal ein bisschen was verändern. Das hat er versucht. Ich glaube, dass er sich damals auch ein bisschen zu sehr in der Rolle gefallen hat. Da hat er jetzt draus gelernt. Bei der Nationalmannschaft macht es anders. Dann war er weg, dann kam Tuchel, um das Ganze zu retten. Und Tuchel hatte eigentlich auch Prokura, du kannst hier was ändern. Deshalb hat der auch so agiert, wie er agiert hat. Tuchel ist jetzt nicht everybody's charming. Kompanie hat jetzt eine andere Ausgangsposition, die haben keinen Titel gewonnen. Es war eine Unzufriedenheit im Verein und jetzt spielen sie einfach sehr attraktiv. Dennoch, und da bleibe ich dabei, die Messlatte ist bei Bayern natürlich irgendwann eine andere. Aber jetzt will ich das auch gar nicht kleinreden. Und trotzdem ist das, was Didi natürlich auch, weil wir jetzt gerade über Kane reden, natürlich ist Kane absolute Weltklasse. Sonst schießt du auch nicht so viele Tore, weder in der Premier League noch in der Bundesliga. Trotzdem bleibt das, was er sagt, richtig. Der ist nicht für einen Dreierpack gegen Darmstadt geholt worden. Mhm. Vielleicht für einen gegen Stuttgart im Spitzenspiel. Aber der soll treffen im Halbfinale der Champions League. Mhm. Und bis dahin ist es sicher noch ein Weg. Und ob das zu riskant ist, was die beiden hinten spielen. Aber die fühlen sich beide schon deutlich wohler, Upamecano und Kim, als teilweise im letzten Jahr. Das kann man schon sagen. Und sie haben auch das Tempo dafür.
Und dass wir beide uns nicht falsch verstehen. Ich habe auch nicht gesagt, die Bayern schießen jetzt alles zusammen und holen alle Titel. Ich bin da auch noch gespannt, wenn die großen Geschichten kommen. Und riskant ist das auch, wie er spielen lässt.
Das hast du ja gesehen gegen gute Gegner. Ja.
Aber mir gefällt so das Ganze. Ich bin ja einer, der immer diese weichen Faktoren so gerne betrachtet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eher eine Einheit, die er da hat, Mannschaft, Trainer. Gut, vom Vorstand kommt bestimmt wieder irgendwann irgendetwas. Aber das gefällt mir ganz gut, wie er das managt. Das, was ja große Trainer oft auch ausmacht, wie sie einen starken, tiefen Kader ruhig halten, managen und dann damit zum Erfolg marschieren. Nur, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist noch ein langer Weg. Da müssen sie noch einiges aus dem Weg räumen.
Also ich glaube, es gibt ja 2 Arten von Trainer für diese Clubs. Und die Bayern sind ein Top-5-Club in Europa. Entweder du bist wie Heinkes oder Flick, du streichelst das Ego, du gibst jedem mal die Chance, du machst eine gute Stimmung da drin. Oder du bist einer wie Guardiola, der sagt, ich drücke meinem Kader meine Idee unbedingt auf. Ne? Und ich glaube ganz klar, dass Kompany zwar ein bisschen die Idee von Guardiola hat, aber über die anderen Faktoren kommt. Sie sagen ja alle, der ist total angenehm, der ist total geerdet, wenn du seine Lebensgeschichte siehst und sowas. Ist einfach ein smarter, guter Typ. Das war er übrigens auch schon als Spieler.
Ja. Hast du das gesehen? Ist dir das auch nochmal aufgefallen? Die letzten Trainer der Bayern, Guardiola ist jetzt bei Manchester City, Ancelotti bei Real Madrid, Niko Kovac lassen wir mal außen vor, Hansi Flick ist beim FC Barcelona, Thomas Tuchel ist Trainer der englischen Fußballnationalmannschaft und Julian Nagelsmann ist Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also jetzt könnte man sagen, haben die Bayern eigentlich nicht viel falsch gemacht, aber irgendwie war das im Großen nicht immer so ganz glücklich, wie es dann zumindest auseinandergegangen ist.
Also scheint, sagen wir mal so, die Bayern scheinen keine schlechte Adresse zu sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was hältst du davon, dass Uli Hoeneß diese Woche dann wieder Thomas Tuchel nachgetreten hat? Der Mann war eine Katastrophe. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, vor allem, weil er ja sehr oft in Interviews auch zu verstehen geben möchte, dass er eigentlich im Alter milde geworden ist und dass er einen anderen Blick auf viele Dinge hat. Und dann kommt so ein Ding wieder. Manchmal wirkt es halt tatsächlich so, als wäre er sauer, dass Thomas Tuchel jetzt doch wieder einen sehr akzeptablen Job hat, nämlich als englischer Fußballnationaltrainer, als ob er ihm das nicht gönnen würde. Ich kenne Uli Hoeneß persönlich jetzt nun wirklich nicht gut. Ich habe ihn 2-3 Mal interviewt. Ich verstehe das nicht. Warum? Es gibt keinen Grund.
Jeder an der Säbener Straße, der lange dabei ist, sagt, dass Louis van Gaal so ein bisschen die Grundlagen dafür gelegt hat, wie die Bayern in den letzten 10, 15 Jahren spielen. Der Einzige, der immer sagt, dass der Typ eine Katastrophe war, ist Uli Hoeneß. Ja. Thomas Tuchel, er steht doch eigentlich immer so auf offenes Visier, bayerische Tugenden und so. Ich finde es unerträglich. Warum immer noch kübelweise Dreck hinterherwerfen? Zumal Tuchel in der Mannschaft ja gar nicht so unbeliebt war. Da gab es ja tatsächlich Stimmen letztes Jahr, wir würden gerne mit dem weitermachen.
Hör dir Harry Kane an. Ich meine, gut, was soll er anderes sagen?
Ja.
Aber trotzdem.
Er hätte auch gar nichts sagen können.
Genau,
müssen,
und das kam schon sehr glaubhaft drüber, dass er sich wirklich freut, dass Tuchel da Nationaltrainer wird. Haben sich nicht alle gefreut in England. So die Altvorderen können gar nicht verstehen, dass das jetzt jemand aus Deutschland ist und keiner mit einem britischen Pass. Wie siehst du das? Was wäre denn die Alternative gewesen? Wer hätte sich jetzt aufgedrängt als englischer Fußballnationaltrainer?
Also ich glaube, es sind zwei Sachen, das Sportliche und das andere. Die britische Identität besteht natürlich wirklich gerade bei älteren Menschen darauf. Wir haben vor 80 Jahren Hitler Deutschland aufgehalten. Das ist identitätsstiftend. Und da gibt es viele, die wollen einfach nicht, dass ein Deutscher Nationaltrainer ist.
Also ein Deutscher, weil mir wäre jetzt Sven-Göran Eriksson eingefallen, mir wäre Capello eingefallen.
Genau. Wobei, ne? Das war ja sportlich so Mittelmaß. Ja. Nee, es geht schon um den Deutschen. Okay. Und da waren ja teilweise auch unsägliche Karikaturen wieder, wie wir das kennen. Ich sage, das ist ein Match. Tuchel ist ein super Trainer. Mhm. Tuchel kennt die englischen Medien. Tuchel hat einen super Kader, der bei Southgate trotz nachweislicher Ergebniserfolge, zweimal Vize-Europameister, Halbfinale, WM, eine Unzufriedenheit produziert hat.
Und die haben auch einen blöden Fußball gespielt.
Ja, wobei der wurde ja eigentlich immer unattraktiver im Laufe der Zeit, weil zum Beispiel 2018 war das völlig in Ordnung.
Übrigens, die Franzosen spielen auch nicht so viel attraktiv.
Das wollte ich gerade sagen. Bei so einem Turnier kommt es auch nicht immer darauf an. Ne? Aber es hat ihm halt die Krönung gefehlt. Und ich finde es völlig okay, dass Tuchel sich hinsetzt und sagt, ich will Weltmeister werden. Mhm. Und Nationaltrainer, das war früher so, vor 10 Jahren haben alle gesagt, naja, das kannst du machen, wenn du ein bisschen älter bist. Die nutzen das alle mal, um durchzuschnaufen. Mhm. Und du hast auch ein ganz anderes Jobprofil. Siehst du ja auch. Ich glaube, dass Tuchel so viele klasse Trainer, und ich halte ihn trotzdem für einen klasse Trainer, gibt es auch gar nicht am Markt. Ich finde, das passt.
Ist das bei einer Fußballnationalmannschaft aus deiner Sicht vielleicht einfacher, mit einem Charakter wie Tuchel klarzukommen, weil man nicht tagtäglich, Woche für Woche, Monat für Monat das erlebt? Weil er ist, und da will ich ihm gar nicht zu nahe treten, aber er ist schon ein spezieller Typ.
Er ist ein spezieller Typ. Ich muss trotzdem dazu sagen, ich habe mal nach seiner Zeit in Mainz, habe ich den abends nach einem Spiel, ich glaube Gladbach gegen Bayern, hatte das moderiert, gegen Köln noch ein Bier trinken, sitzt Thomas Tuchel. Also er hat kein Bier getrunken, er hat einen Tee getrunken und ein Wasser. Und wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten. Ich fand das total aufschlussreich. Der kann ja auch witzig und charmant sein. Ich glaube, im Tagesgeschäft, den nerven Pressekonferenzen, dann ist er mal charmant, manchmal nervt es ihn. Dann nervt es ihn, wenn im Verein ihm einer dazwischen quatscht, dem er die Kompetenz nicht zuerkennt. Aber ich glaube, komischerweise, die stehen in England so ein bisschen, glaube ich, auf seinen Humor. Der ist natürlich ein bisschen feinsinnig.
Subtil.
Subtil, ganz genau. Danke. Und ich glaube, das kann auch passen. Dann hast du halt Medientermine rund ums Länderspiel. Mhm. Er hat das schon gut entkräftet, dass es dann hieß, ja, für seinen Pass kann er nichts und sowas. Vielleicht tut er sich einfach leichter. Vielleicht ist er einfach auch ein Typ, der sagt, gesagt, ich habe auf diese Art im Fußball einfach gar keinen Bock, dass mich da jeden Tag einer fragt, ob der linke Zeh von Thomas Müller jetzt entzündet ist. Ich möchte Fußballtrainer sein oder Fußballlehrer.
Weißt du, was mein allererster Gedanke war, als ich das gehört habe?
Was?
Stell dir mal vor, der wird Weltmeister 2026, ja. 60 Jahre nach dem Titel der Engländer. Dann sagt da keiner mehr, wir wollen kein Crowd oder so. Ja. Ne? Und ich, warum nicht? Diese Mannschaft hat alles.
Genau. Also. Die Mannschaft hat alles, aber klar ist auch, das ist der maximale Druckposten, den du im Moment im Weltfußball eigentlich haben kannst. Mhm. Vielleicht gleich mal noch mit dem brasilianischen Nationaltrainer. Denn er sagt, ich will Weltmeister werden, Vize-Europameister waren es, also viel Steigerungsmöglichkeit ist gar nicht mehr da. Und Rio Ferdinand hat gesagt, ich sammle die Zeitungsberichte und lege sie euch vor, wenn wir Weltmeister sind. Mhm. Aber da gibt es auch ganz viele, die haben alle Berichte schon durchgeladen, wenn das nicht funktioniert. Das ist auch klar.
Ja, das ist. Ich finde das eine super spannende Geschichte Richtung Nationalmannschaften auch. Wie geht's mit Nagelsmann und der deutschen Mannschaft weiter? Frankreich bin ich gespannt. Also
Spanien musste natürlich immer sagen, so. Die Argentinier gewinnen einfach weiter seit dem WM-Titel.
Brasilien hast du angesprochen. Was kommt da in Italien wieder, also diese großen Nationen. Ach, das wird schön. Und jetzt kurze Zäsur, kurzes Päuschen, denn auch an diesem Montag, ohne Timo, ohne Wolf Fuß, gibt es eine kurze Werbeunterbrechung. Und dann müssen wir noch irgendwie den Wagner der Woche unterbringen, den Buschmann der Woche müssen wir noch unterbringen.
Wir hängen ein bisschen, ne?
Und Pebbles muss ich irgendwann wieder wecken.
Pebbles pennt. Der Woche.
Die pennt.
Ja, pennt.
Bis gleich.
Fühlt sich wohl.
So fein. Für die Musik kann ich nichts.
Bringst uns Glück und Sonnenschein. Oh, Pommes am Baum im Glanz.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Ah, nix Wolf Fuß heute, nix Timo Schmidtchen. Nochmal Gratulation zum Nachwuchs. Dafür aber weiterhin mit Thomas Wagner, der im Borussia-Park war am vergangenen Wochenende. Und da glaube ich ja nach wie vor, hätte Fahrradkette, aber hätte Mönchengladbach das gegen Heidenheim verloren, wäre nicht Peter Zeidler die erste Trainerentlassung gewesen, sondern Gerardo Seoane. Verdient der Sieg 3-2 am Ende gegen Heidenheim?
Es gab erstmals Pfiffe bei der Mannschaftsaufstellung gegen Seoane. Mhm. Also das Ding ist wirklich wackelig. Und eigentlich war das ein Spielfilm wie gemalt für eine Trainerentlassung. Du fängst engagiert an, du hast 2-3 Halbchancen und kriegst mit dem ersten Schuss des Gegners abgefälschten Gegentor. Dann weißt du eigentlich, wie der Film läuft. Und das muss ich schon sagen, war imponierend, wie sie es gedreht haben mit gutem Fußball, mit einem überragenden Kleindienst, mit einem guten Player. Er hat auch ganz gut gewechselt, ein gutes Match-Management. Hinten raus wurde es dann.
Sag das noch einmal, komm.
Match-Management. Stark. Ja, hinten raus wurde es dann noch mal ein bisschen enger. Aber ich bleibe dabei. Er spielt jetzt in Mainz und im Pokal in Frankfurt. Wenn er die beiden Spiele jetzt wieder verliert, dann steht er gegen Bremen wieder vor derselben Situation. Mhm. Und das würde mich jetzt wirklich mal deine Meinung dazu interessieren, mal weg vom Spiel. Kann man aus so einer Situation, wenn du als Trainer eigentlich schon so auf der Lichtung stehst, kann das wirklich noch eine Ära werden? Kann das noch 1-2 Jahre gut gehen?
Oh, eine Ära ist...
Eine Ära wäre im Fußball fast schon 3 Jahre.
Ja, ja, und vor allem auch, für mich ist dann eine Ära auch wirklich verbunden mit Erfolgen.
Genau.
Einzug ins internationale Geschäft, vielleicht mal ins Pokalfinale. Mhm. Gut, wenn du dahin kommst, willst du ihn auch holen. Davon sind sie gefühlt im Moment extrem weit entfernt. Und was du ansprichst, das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil nicht ohne Grund habe ich schon vor der Saison gesagt, ich glaube, da kann es ganz schnell wackeln. Du hast gerade beschrieben, was da schon vor dem Spiel passiert ist von den Rängen. Und sehr wichtig ist genau dieser Einwand, wenn du natürlich genau weißt, okay, wenn das nächste Ding schief geht, dann kommt ein schwieriges, das kann auch in die Hose gehen und dann bist du exakt in 3 Spielen wieder an dem Punkt wie beim Heidenheim-Spiel. Wenn du mich fragst, und das meine ich jetzt wirklich nicht böse, bitte alle Fans von Borussia Mönchengladbach und alle Anhänger von Gerardo Seoane, ich will da jetzt irgendwie nichts heraufbeschwören, aber ich glaube tatsächlich, dass das eine Frage der Zeit ist, es sei denn, sie kriegen aus welchen Gründen auch immer wirklich so extrem die Kurve, dass sie jetzt die nächsten 5 Spiele gewinnen. Dann glaube ich, ist erstmal Ruhe.
Ich meine, für sie war es natürlich bitter, du spielst gegen Leverkusen, gegen Stuttgart, Frankfurt, du kannst ja auch vielleicht leichter anfangen und dann hast du...
Spielst gut, aber holst nichts.
Genau, und dann holst du ein paar Punkte und dann sagen alle, das hat noch funktioniert. Was das Grundproblem für mich bleibt bei Gerardo Seoane, ich habe den damals mal, wir haben mit RTL Bern gegen Leverkusen gemacht, da habe ich mal lange mit ihm gesprochen, da fand ich, das war ein innovativer Typ, der Leverkusen ausgecoacht hat. Erste Jahr in Leverkusen, Platz 3 war auch völlig okay. Und das, was mich bei Gladbach irritiert, der steht bei so einem großen deutschen Traditionsverein an der Linie. Das ist ja echt für einen Schweizer National, für einen Schweizer Trainer auch immer noch was Besonderes. Der wirkt nicht so, als wenn er Spaß daran hat. Und dann frage ich mich oft, wie willst du das auf deine Mannschaft übertragen? Vielleicht tun wir ihm jetzt da auch Unrecht.
Ich wollte gerade sagen, jetzt mal ganz ehrlich, das ist vollkommen nachvollziehbar. Da bin ich bei dir, weil du bist ja auch so ein unfassbarer Gefühlsbolzen.
Ja.
Und du willst spüren, da lebt ja einer Borussia Mönchengladbach. Ja. Jetzt pass auf. Kannst du dich noch an Ottmar Hitzfeld erinnern?
Ja. Klar, der hat überhaupt keine Regung gezeigt.
So. Ja. Ne? Das stellt man in dem Moment in Frage, wo es nicht so rund läuft, wo die Mannschaft vielleicht manchmal, jetzt wohl offensichtlich nicht am vergangenen Samstag, ehrlich gesagt auch gar nicht so oft in dieser Saison bisher.
Nee, eigentlich außer Augsburg war alles in Ordnung.
So. Aber dann versteht man, dass die Leute drauf gucken und sagen, wie ist der denn da an der Seitenlinie? Nochmal, im Erfolg, kein Mensch wird das hinterfragen. Da wird auch kein Gladbacher Fan mehr sagen, ja, aber der ist mir zu ruhig. Aber ich bin ja ganz bei dir. Ich denke, das war ja mit ein Grund, warum ich auch schon zu Beginn der Saison wieder gesagt habe, nee, das wird jetzt auch passieren, weil irgendwie wirkt der so. Also wir tun ihm jetzt Unrecht, wenn wir sagen teilnahmslos oder so. Aber es ist ja eine Form der Außenwirkung. Und das funktioniert nur im Sport. Diese ganz coolen Säcke, in Anführungsstrichen, funktionieren in dem Moment, wo sie abräumen.
Ja. Aber der hätte ja auch so viel. Der kann eigentlich charmant im Gespräch sein. Das ist ein gut aussehender Typ. Also wenn der, man kann ja
cool. Aber das reicht nicht, Thomas, sonst wärst du Nationaltrainer.
Nein, aber cool und cool sind ja auch verschiedene Dinge. Zum Beispiel Ole Werner, der ist ja auch total ruhig in Bremen. Aber der hat ein bisschen früher die Kurve irgendwie bekommen. Und ja, ich würde es mir wünschen. Ich mag Gladbach und ich finde, das ist auch ein Verein, der war auf so einem guten Weg, bis dann die ganzen Turbulenzen um das Ende von Max Eberl auch war. Aber ich glaube, du hast recht, wir müssen jetzt mal ein Spiel in Mainz gewinnen und im Pokal gegen Frankfurt weiterkommen, dass du auch mal nachhaltig arbeiten kannst und nicht nach der nächsten Niederlage eigentlich wieder eine Diskussion hast, was passiert denn da?
Weil dann wird es immer ungemütlicher, auch wenn mal so ein Zwischenerfolg wiederkommt. Ich glaube, das trägt sich nicht. Und wir haben ja auch schon oft über die Ansprüche, vor allem des Umfeldes, also der Fans von Borussia Mönchengladbach gesprochen. Das ist ja auch nicht immer so auf dem Boden der Tatsachen, sondern du hast die Tradition angesprochen. Das ist ein Verein, den viele neutrale Fans auch wirklich mögen und sagen, die wollen wir dabei haben, aber die letzten Jahre, du hast es angesprochen, diese Geschichte, Max Eberl, danach war es, oder schon mit ihm auch noch, war es einfach schwierig. Also das ist eine spannende Geschichte und ich glaube, die sind noch nicht vom Eis da in Mönchengladbach.
Nee, also die werden nicht in Abstiegsgefahr kommen, aber das ist auch nicht der Anspruch.
Ja.
Und eine Mannschaft, wo der Anspruch vielleicht auch gar nicht so hoch ist, aber mein Wagner der Woche, da reden wir jetzt auch mal drüber.
Der Wagner der Woche.
Julian Schuster.
Also erstmal ein ganz großes Kompliment, wie du da jetzt hingekommen bist. Das für mich. Und deshalb bist du einer der Größten in diesem Business. Wie du da jetzt hingekommen bist. Und einfach mit so einem, die Kamera hat es ja gar nicht eingefangen, mit so einem nonchalanten Lächeln.
Ja.
Überragend.
Da muss ich übrigens zu sagen, ich habe viel gelernt fürs Leben von diesem Mann. Wir waren früher häufiger mal zusammen im Urlaub. Da habe ich über wandernde Fernseher was erlebt. Wasserball kann er richtig gut spielen. Und wir waren mal an einem Abend zusammen, das darf ich ganz kurz sagen, in Saalbach-Hinterklemm. Und da hat der Frank Buschmann gesagt, also heute Abend, wir fahren Ski und dann gibt's zwei Weißbier und dann geht's ins Bett. Und dann habe ich gesehen und dann ist er gekarft im Bauer Skialm auf der Theke.
Thomas, wir sind hier in der Fußballsendung, seriös bei Sky.
Zwischen den Lampen. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen länger her.
Soll ich die Geschichte jetzt zu Ende erzählen?
Nein.
Soll ich erzählen, wie es weitergegangen ist?
Dann wird's unseriös.
Gut, Julian Schuster.
Julian Schuster, genau. was hat man alles geunkt nach Christian Streich? Der wird jetzt auch vom Kicker mit einem großen Preis ausgezeichnet. Mhm. Wir sind uns ja alle einig, dass Christian Streich dem Fußball sehr gut getan hat. Ne? Ja. Auch wenn man über manche Sachen vielleicht auch ein bisschen hinweggucken musste. Der hat ja in der Außenlinie auch manchmal nicht so richtig gut benommen. Und dann kommt Julian Schuster. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Du denkst ja auch dadurch, was mache ich bei einer Pressekonferenz? Rede ich wie der Alte in Anführungszeichen? Mache ich neue Akzente? Der ist so unaufgeregt, finde ich. Ne? Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, es läuft auch von den Ergebnissen. Wie wäre es, wenn sie erst 6 Punkte hätten? Aber er hat es auch geschafft. Und das finde ich ganz interessant. Er hat nicht über den Haufen geworfen, aber er hat Spieler stark gemacht wie Adamu. Er hat Osterhage zum Beispiel eingebaut. Er hat Dingchi eingebaut. Dafür müssen Leute wie Chico Höfler, der war ja sakrosant eigentlich in Freiburg.
Absolut.
Der muss mal auf die Bank. Sie pressen ein bisschen höher, sie spielen ein bisschen aktiver. Und das läuft so wunderbar. Und ich sehe gar keinen Grund, warum die einbrechen sollten.
Nee, ich habe sofort gesagt, das ist ein typischer Wagner der Woche, weil es jetzt nach 7 Spieltagen in der Fußball-Bundesliga auch wirklich eine Aussagekraft hat. Und spannend ist ja, wie gehst du mit Rückschlägen um, wenn du neu bist? Obwohl er den SC Freiburg kennt, aber das war natürlich dieses Spiel gegen St. Pauli, wo man vermuten konnte, oh, jetzt bin ich mal gespannt. Hat die überhaupt nicht aus der Bahn geworfen, finde ich auch extrem beeindruckend. Und einen Einbruch sehe ich auch nicht. Sie werden jetzt nicht unter die Top 4 kommen, nee. Der SC Freiburg, stehen da ganz weit oben im Moment, das glaube ich nicht. Da haben die anderen auch andere Möglichkeiten. Aber ich finde auch, wobei wir immer sagen müssen, man neigt, das glaube ich bei dir jetzt nicht, aber viele neigen dazu, den SC Freiburg immer noch so einzuschätzen wie vor 7, 8, 9 Jahren. Da stehen sie auch finanziell übrigens schon lange nicht
gar mehr. Gar nicht mehr. Ja, also. Das ist gesundes Mittelfeld der Bundesliga, übrigens selbst erarbeitet.
Ja.
Aber das, und das machen sie gerade im Moment auch gar nicht. Und man hat ja Christian Streich bis vor 3, 4 Jahren, oh, Dreifachbelastung. Ja, ne? Dann war ja schon immer direkt, oh, ihr könnt alles in den Bach runtergehen. Und die strahlen gerade im Moment auch, das machen sie auch mit Jochen Seier, mit Hartenbach, so ein gesundes Selbstbewusstsein. Mhm. Also, dass der SC Freiburg nochmal in Abstiegsgefahr kommt, das kann man sich im Moment, klar, in einer schlechten Saison mit Verletzten kann das immer mal sein, kann man sich eigentlich kaum vorstellen.
Nee, beeindruckt mich auch. Das sind so die Geschichten, die ich liebe. Vielleicht ist Heidenheim perspektivisch gesehen irgendwann mal das neue Freiburg. Mhm. Aber die könntest du so in die Richtung packen, Freiburg vor 10, 15 Jahren.
Ja.
Ne? Der SC Freiburg hat da mittlerweile eine ganz andere Entwicklung genommen. Macht mir auch wirklich total Spaß. Kommen wir noch mal zu einem Club, bevor ich zum Buschmann der Woche komme. Wir müssen echt aufpassen. Wir sollen um 19.26 Uhr fertig
sein. Wahnsinn, ne? Ich könnte hier mit dir 2, 3 Stunden.
Ich würde gerne noch, weil es ein Club ist, der einmal über die Hohen Sieburg von meiner Heimatstadt Hagen entfernt ist, Borussia Dortmund. Jetzt hat es zu einem Sieg gereicht gegen St. Pauli, 2-1 zu Hause. Freitagsabends gewinnen die quasi immer im Westfalenstadion. Ja. Und trotzdem, Thomas, auf mich wirkt das immer noch so same procedure as every year, James. Es ist irgendwie, ich glaube nicht daran, dass Borussia Dortmund den großen Wurf jetzt landet. Woran liegt das?
Wir haben in den letzten 2, 3 Wochen auch schon mal hier drüber geredet. Ich habe damals gesagt, mir fehlt diese Erfolgsgier, die dieser Club vor 10 Jahren noch ausgestrahlt hat, von ganz oben runter. Nuri Sahin ist abschließend noch nicht zu beurteilen, aber du hast vollkommen recht, das ist auswärts zu wenig und zu Hause gegen Bochum 0-2 zurückgelegen, gegen St. Pauli kurz vor Schluss erst das Ding, der Ausreißer Celtic Glasgow, sage ich mal, leider ist der schottische Fußball zwischen zweit- und drittklassig. Und es war heute im Kicker ein interessanter Bericht, zum Beispiel über Emre Can. Habe ich auch schon mal häufiger drüber gesprochen. Ich will mich überhaupt nicht auf den einschießen, aber der ist Kapitän von Borussia Dortmund, verwandelt einen Elfmeter gegen, ich glaube, gegen Bochum was oder gegen Heidenheim und läuft dann so auf die Tribüne, dieses, ja, mich darf keiner kritisieren. Warum darfst du das nicht kritisieren? Mhm. Er macht zum Beispiel auch, er hat auch jetzt am Wochenende wieder viele Fehler im Aufbauspiel gemacht. Und wenn Borussia Dortmund eigentlich in einem Jahr, wo die Bayern schwächelt, da sein möchte, und das waren sie ja fast vor 2 Jahren, und den Anspruch hat, in Europa Top zu sein, sie waren übrigens im Champions-League-Finale, dann ist das einfach im Moment noch ein Stück weit zu wenig. Mhm. Und ich habe früh in der Saison nicht das Gefühl, dass Borussia Dortmund dieses Jahr der Herausforderer der Bayern ist. Was ich mir übrigens wünschen würde, dass es so ist.
Mhm. Wer ist denn der Hauptherausforderer der Bayern?
Auch da habe ich letzte Woche gesagt, dass das jetzt nicht mein Lieblingsverein oder mein Lieblingskonstrukt ist, aber ich glaube, dieses Jahr läuft es tatsächlich auf Leipzig als Konkurrent raus. Ich würde bei Infratest DMAP jetzt sagen, 50% die Bayern, 30% Leipzig und 20% Leverkusen.
Ich glaube, Herausforderer Nummer 1 ist Leverkusen. Glaube ich. Also ich finde sie auch noch nicht so wie im vergangenen Jahr. Und das meine ich jetzt nicht nur, weil sie nicht mehr pausenlos in der Schlussphase treffen. So die letzte Überzeugung.
Wobei, das war schon gegen Frankfurt ein gutes Spiel jetzt am Wochenende.
Ja, deshalb meine ich auch. So vielleicht kommt das jetzt wieder. Dann sagen die Leute ja immer, oh, jetzt müssen wir mal gucken, wie sie die Doppelbelastung wegstecken. Da kriege ich übrigens wirklich, da kriege ich Ausschlag. Weil nochmal, das gilt für den VfB Stuttgart. Und das gilt auch für Bayer Leverkusen. Das gilt für Leipzig, das gilt für Borussia Dortmund. Gut, die Bayern jammern auch nicht.
Nee, das muss man echt sagen. Also es gibt ja vieles, was ich bei den Bayern kritisieren kann. Ich habe noch nie gehört, dass ein Müller oder ein Kimmich darüber, das ist für die völlig normal. Und die spielen noch gerne Fußball. Und
dafür spielen die alle und dafür feiern die, wenn sie einen Champions-League-Platz erreichen am Ende der Saison, dann kann ich nicht in der Folgesaison, da rege ich mich übrigens jedes Jahr drüber auf, gilt übrigens sogar für die Europa League oder die Europa Conference League, man freut sich, wenn man es schafft und dann fängt man an, wenn es mal nicht so gut läuft, darüber zu lamentieren, dass man ja eine Doppelbelastung hat. Da komme ich.
Lob für Frank Schmidt übrigens, der mir noch am Samstag gesagt hat, will ich gar nicht hören. Europa ist für den Verein Wahnsinn, müssen wir sehen, wie wir da durchkommen. Punkt.
Somit der geilste Typ in der Bundesliga.
Ja,
ne?
Ja, finde ich super.
Ich kannte den ja persönlich überhaupt nicht, bis wir unseren Ausflug nach Heidenheim hatten. Du warst ja reisetechnisch verhindert.
Absent.
Und der kam vorm Spiel. Wir waren uns, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns in der zweiten Liga irgendwann mal über den Weg gelaufen sind. Aber so bewusst haben wir nie miteinander zu tun gehabt. Und der kommt sofort zu einem, ey, schön, dass ihr das macht, dass ihr hier seid, schön euch zu sehen. So, der strahlt so eine Wärme aus.
Ja.
Und ich glaube, der kann aber zur Mannschaft auch ganz anders sein.
Und vor allen Dingen, der macht da noch keine Gefangenen. Wir haben, das ist jetzt kein Witz, wir haben in der Uwe Seeler Fußballschule mit Dieter Bodensky, da war ich 13 oder 14, haben wir beide zusammen da gekickt. Und immer über die Jahre habe ich den Weg verfolgt, dann habe ich den als Trainer schon, dann hat er mich immer zum Kaffee trinken vor den Spielen eingeladen. Habe ihm letztens geschrieben, weil ihr spielt in Köln vor einem halben Jahr, abends noch ein Bierchen trinken vorm Spiel.
Nee.
Ich muss bei meiner Mannschaft sein. Ja, ja. So ist der aber auch. Ja, das ist einfach ein überragender Typ. Der ist sowas von geerdet. Ich verstehe das bis heute nicht, dass der nicht, also jetzt will der, glaube ich, gar nicht mehr weg. Ja. Aber dass der VfB Stuttgart und solche Vereine nicht länger mal früher an den gedacht haben. Ne?
Du warst auch immer ein Teamplayer, aber du wärst das Bierchen trinken gegangen.
Definitiv.
Da bin ich mir relativ sicher. Wir sind ja beide so ein bisschen vielleicht nicht immer so an der Fußballwissenschaft dran. Also du natürlich mehr als ich.
Ja, aber ich.
Aber wir sind so Romantiker. Braucht's? Ja. Lieben wir Typen wie Frank Schmidt so sehr, weil es kaum noch welche gibt in diesem Business? Was glaubst du?
Irgendwie ist es schon so. Ja, er ist so kernig und viele sagen ja, wenn wir dann hier reden, was wollen die beiden Alten, jetzt reden die, dass früher alles besser war. Ja, aber du hattest früher auch eine ganz andere Nähe zu den Leuten. Ne? Das liegt natürlich auch daran, wenn du früher mal mit einem Spieler ein Bier getrunken hast, dann rannte halt nicht direkt einer mit dem Handy da rum. Das ist leider für die Generation auch nicht so gut. Aber er ist noch jemand von den Alten und er steht für Werte und diese Werte, die kannst du heute noch genauso gut finden, wie du das vor 30 Jahren gefunden hast.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hat mit dem Alter mal gar nichts zu tun.
Genau.
Ja? Also da bin ich ganz bei dir. Ja, ich mag den, also für mich war dieser Heidenheim-Ausflug, den wir da gemacht haben mit Wolf und Timo, das hat bei mir echt was hinterlassen im Herzen so, weil das, nochmal, die werden jetzt nicht Deutscher Meister und spielen nicht um die Champions-League-Plätze, aber das war einfach schön zu erleben. Jetzt kommen wir genau zum Gegensatz, ein Verein, der mit Heidenheim nicht wirklich viel zu tun hat, aber da spielt der Buschmann der Woche. Ne?
Boah, das war jetzt aber wirklich eine Übergabe, die war aber ganz smooth operator.
Der Burschmann, der Burschmann, der Burschmann der Woche.
Luka Modric, und zwar einfach, weil mir das so über den Weg geflogen ist, mit 39 Jahren und 40 Tagen der älteste Spieler, der je in einem Pflichtspiel für Real Madrid das Trikot getragen hat. Und warum ich ihn dann zum Buschmann der Woche gemacht habe, Thomas. Ferenc Puskas war der älteste im Jahr 1966, die ungarische Fußball-Ikone.
Der Fußball-General und Marschall von Honved Budapest.
So, und der war 39 Jahre und 36 Tage bei seinem letzten Auftritt in einem Pflichtspiel für Real Madrid. Pebbles, du bleibst schön hier. Und dann habe ich gedacht, das ist schon, hat übrigens auch im Spiel dann den entscheidenden Siegtreffer aufgelegt, Luka Modric.
Sieht übrigens ein bisschen aus wie Toni Tomic, muss ich immer sagen, ne?
Ja, weißt du, was viele mir immer sagen, wie er ein bisschen aussieht?
Nee.
Beatrix von Storch.
Okay.
Aber
vielleicht ich mit der Binde, weil Toni so ein wunderbarer Fußballer auch war.
Ja, deshalb sehe
ich
und das ist auch ein viel gelungenerer Vergleich. Toni Tomic, der hier bei uns bei Sky im Fußball, Kommentar. In der Premier League, in der Bundesliga kommentiert. Und ich finde Luka Modric, es ist sehr, sehr viel natürlich in Deutschland, in Spanien auch, über die große Rolle von Toni Kroos in den großartigen Jahren mit Real Madrid gesprochen worden. Für Luka Modric gilt übrigens exakt das Gleiche. Ne? Ich glaube, da muss man nicht drüber diskutieren.
Und Ancelotti sagt ja auch zu Recht, ich bin froh, Toni ist ein großer Verlust, bin froh, dass ich wenigstens noch Modric habe. Ja. Der kann einfach so ein Spiel auch den Takt noch bestimmen. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, der hat 182 Länderspiele für Kroatien. Was der mit diesem kleinen Land erreicht hat. Ne? WM-Zweiter, WM-Dritter. Das ist wirklich eine Legende. Wir sind ja.
Und in Ländern wie Kroatien, Slowenien, Serbien bist du dann absoluter Volksheld. Und das übrigens unterscheidet sie dann auch von uns. Das bist du übrigens auf Lebenszeit und darüber hinaus.
Ja.
Das sind dann Größen, die werden in diesen Ländern immer geschätzt.
Trotzdem muss man dann auch vielleicht den Unterschied sagen von der Kultur. Das sind aber auch welche, die tauchen dann nach ihrer Karriere irgendwann auch am Strand auf. Und das ist so, nein, das ist aber dann so ein respektvoll. Da bildet sich eine Traube. Ja. Aber bei uns habe ich das Gefühl, die richtigen Superstars, die ziehen sich alle immer so ein bisschen mehr zurück. Da gefällt mir das eigentlich besser.
Ja. Ja, ich mag ihn auch als Typ. Ich habe auch immer gedacht, jetzt hört er doch bestimmt auf. Ja. Ne? Aber irgendwie geht das immer weiter. großartiger Fußballer. Ich habe immer den Eindruck gehabt, auch lange Zeit so ein bisschen unterschätzt von vielen. Ne?
Eigentlich ja. Ich meine, er hat sich ja das Rüstzeug auch dann irgendwann mal in England geholt. Aber ich glaube, wenn du bei Real Madrid spielst und dann so oft auch in entscheidenden Spielen gewinnst und dann mit Kroatien noch dieses Ding spät, er ist ja dann noch irgendwann gewählt worden hier zum Weltfußballer mal. Ne? Spät, aber nicht zu spät hat er dann die Anerkennung bekommen. Und jetzt hat man das Gefühl, jeder will nochmal ein Spiel mit Luka Modric einfach sehen. Ne?
Mir geht noch was durch den Kopf. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben noch drei Minuten. Ich würde mal gern deine Meinung zu einem Spieler haben, auch von Real Madrid. Ja. Vini Junior. Hau raus. Ich drehe durch, wenn ich den erlebe. Ich weiß, dass ein genialer Fußballer ist, dass der ganz, mit ganz vielen beschissenen Anfeindungen in Spanien zu tun hat. Also das ist mal ganz klar, was da passiert, ist völlig bescheuert. Aber der geht mir so auf die Nerven oft.
Also Toni Kroos hat jetzt gesagt, das ist einer der drei Besten.
Carvajal,
genau.
Vini und wen hat er noch mit auf der Liste gehabt? Bellingham.
Genau,
Bellingham. Für einen Weltfußballer.
Ganz genau, ne? Ja, ich finde, er ist als Fußballer hat Vini nochmal einen Sprung gemacht, definitiv.
Sauschnell.
Wahnsinn. Abschlussstark, gute Nerven, aber ich bin bei dir. Dieses Gehabe.
Ah, das geht mir oft so auf.
Das geht mir schon ziemlich auf den Zeiger, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hat mich jetzt einfach mal interessiert, ob ich damit ganz.
Nee, bin ich bei dir. Aber auf der anderen Seite, ja, wir haben auch früher gesagt, bei den Inzaghi-Brüdern, ne, der ist dir auch auf die Nerven gegangen, weil der immer lag und quer und abseits gelauert und sowas. Vielleicht musst du auch in Anführungszeichen so ein kleiner Drecksack sein, um dann so erfolgreich zu sein. Wobei Gerd Müller war, glaube ich, kein Drecksack und Uwe Seeler. Das waren immer nur geile Typen. Nee,
aber das war tatsächlich auch eine andere Zeit. Ja. Ne? Wobei, wir haben ja gerade gesagt, das hat mit der Zeit nichts zu tun. Führt uns weit weg. Ich gucke nochmal auf die Uhr. So, wie glücklich wird denn Real Madrid mit Kylian Mbappé?
Gut, da gibt es jetzt die Geschichte noch, die in der Länderspielreise war. Weiß ich jetzt nicht, wie ihn das belastet. Ich glaube ganz ehrlich, dass Kylian Mbappé grundsätzlich, ich habe den beim WM-Finale vor Ort gesehen, wir waren ja mit Wolfi da, das war absurd. Das ist ein unfassbarer Spieler. Aber von der Art, wie er Fußball spielt, weiß ich gar nicht, ob der so perfekt zu Real Madrid passt. Weil Real Madrid hat immer einen Gegner, der sehr tief steht. Und er kommt ja sehr viel über sein Tempo. Ne?
Ja.
Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, der Präsident wird immer die Schillerndsten haben. Und der war der Schillerndste, der da war. Also muss der integriert werden. Trotzdem ist die Diskussion natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Wenn er dann im ersten Jahr im Champions-League-Finale trifft, dann hat sich schon amortisiert.
Ja, ich dachte, du gehst jetzt, wenn du über die Art Fußball zu spielen kommst, das ist natürlich das Taktische, wie sie Fußball spielen. Ja. Ich finde ihn manchmal auch schwierig oder fand ihn schwierig in Paris, wenn man dann einen Konter, wenn er nicht angespielt wird, wenn er den abbricht und stehen bleibt und abwinkt. Sowas finde ich immer schwierig. Aber nochmal, das sind eben die beiden Seiten, ne? Gut und böse. Dass er ein brillanter Kicker ist,
da braucht man. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel sieht, wie er in der französischen Nationalmannschaft manchmal Spieler mitreißt, auch in einem Finale, wo sie 0-2 zurücklagen, dann glaube ich, dass er da auch ein bisschen erwachsener geworden ist. Und ich habe ihn, man erlebt die ja ab und zu mal in der Mixzone und so, das ist eigentlich ein sehr freundlicher Typ, der dann auch mit den Journalisten, die er kennt, höflich ist. Also ich würde ihm da, glaube ich, bessere Manieren als dem einen oder anderen attestieren.
Herrlich. Ich könnte stundenlang weitermachen, Timo hat uns Bescheid gegeben, wir müssen um 26.00 müssen wir vom Acker sein.
Und wenn der Chef der Säule nicht da ist, wollen wir das nicht ausnutzen.
Ja, aber wenn er so weitermacht, fliege ich nach London und werde mal über die Personalie Timo Schmidtchen sprechen. Ja? Nächste Woche ist die Glanzparade wieder da, dann wieder mit Wolf Fuß. Timo Schmidtchen glaube ich noch nicht, das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke, Thomas.
Danke, Buschi. Ciao.